Oh, wie mittelmäßig ist Panama. Sicherlich hat jeder von uns von Janosch Kinderbuch gehört. Oh, wie schön ist Panama. Aber wie viele haben es denn wirklich gelesen? Die Protagonisten reisen um die halbe Welt, stellen sich Panama so wunderschön vor und als sie glauben, angekommen zu sein, sind sie tatsächlich dort, wo sie vorher auch gewohnt haben. Eine wunderbare Metapher und darum geht es in dieser Episode.
Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden.
Warum überhaupt diese Episode? In aller Klarheit, es geht mir nicht darum, Panama schlecht zu reden. Panama ist kein schlechtes Land. Es ist halt das, was es ist. Es ist ein durchschnittliches Land. Und umso mehr wundert es mich jetzt, dass Panama im Internet so gehypt wird. Ich habe ein sehr großes Gerechtigkeitsbedürfnis. Und wenn irgendwo etwas in eine falsche Richtung übertrieben wird, egal in welche Richtung, dann ist es mir ein inneres Anliegen, dort wieder die Wahrheit zurechtzurücken. Das ist genau das, was mein YouTube-Kanal ausmacht, Freiheit Business purer wieder. Wenn irgendwelche Influencer meinen, immer nur selektiv über ein Land, über eine Stadt zu berichten und alles in den Himmel loben, dann ist es mir wichtig, auch die anderen Seiten zu zeigen, dass dann alles auch nicht Gold ist, was glänzt. Ja, und so ist es mit Panama. Zu diesem Land habe ich ein sehr spezielles Verhältnis, denn früher wollte ich auch nach Panama auswandern. Christoph Feuermann von Staatenlos hat mir ja so 2016, 17 in den Kopf gesetzt, dass man dort in der Karibik eine Insel kaufen könnte, ab $30.000. Und da dachte ich mir, wenn es für $30.000 einen größeren Felsen gibt, ne, dann kann man ja vielleicht für $50.000 oder $100.000 eine richtig schöne Insel kaufen. Ja, und so bin ich dann 2020 in der Corona-Zeit ziemlich naiv nach Panama ausgewandert. Ich wusste nichts über dieses Land. Und natürlich war das toll, da anzukommen. Jo, rechtzeitig aus Deutschland raus, rechtzeitig aus der EU raus und Freiheit in Lateinamerika. Ja, das hat dann 5 Wochen, 6 Wochen gehalten und dann kam das alles zurück. Der Lockdown in Panama war wesentlich schlimmer und es gab wesentlich weniger Freiheit als in Deutschland. Ich bin dann rüber nach Kolumbien und habe den Rest des Kontinentes erkundigt, aber das ist eine andere Geschichte. In jedem Falle war das schon der erste Schock, denn wie sich ein Land einmal in einer Pandemie verhält, so werden sie es höchstwahrscheinlich wieder tun. Ich habe in Panama die permanente Residencia, also die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, und die verlängert sich, wenn ich alle 2 Jahre einreise. Ja, das tue ich auch und das ist nun wieder mal an der Zeit gewesen. Tatsächlich habe ich die Besuche in Panama immer kurz gehalten, weil ich dort bisher noch nichts gefunden hatte, was mich begeistert, dass ich dort längere Zeit sein müsste. Und dann haben mir Freunde gesagt, ja Roman, wenn du immer nur in Panama City rumhängst, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du da nichts Schönes siehst. Und da haben sie recht mit. Das ist ja nun genauso, als wenn man nur nach Berlin kommt und aus Berlin nicht rausgeht und dann man denkt, ganz Deutschland wäre so wie Berlin. Ja, so ist es dann auch wieder nicht. Habe ich mich also informiert, was ich mir denn ansonsten dort ansehen sollte. Ja, und meine Hauptquellen, das ist der liebe Helmut aus dem Excelsior in Paraguay und das ist die künstliche Intelligenz. Und die haben beide dasselbe gesagt. Platz 1, Roman, du musst nach Boquete. Die haben schöne Restaurants, die haben angenehmes, mildes Klima. Das dürfte dir gefallen. Platz 2 ist Panama City. Laut KI war ich schon, kann ich überhaupt nicht begeistern. Drittens Bocas del Toro. Ja, das sind traumhaft schöne Inseln, so im Nordwesten, mehr im Westen als im Norden, an der Grenze zu Costa Rica. Postkartenmotiv, aber am Wochenende völlig überlaufen wegen Touris. Ansonsten werktags tote Hose und dort auch wieder bescheidene Versorgungslage, dass man ja in Restaurants da halb verhungert. Ist mir so von mehreren Seiten erzählt worden. Ich habe mir jetzt das nicht gegeben, da auch noch hinzugurken. Nein, ich habe mich entschieden für eine Reise nach Boquete. Ich komme also an am Flughafen von Panama, bin dann dort mit der Metro zum Shoppingcenter, weil ich meine Tasche erneuern musste, meinen Rucksack erneuern musste. Der alte war kaputt. Das waren auch schon kleine Dramen, aber die habe ich bereits an anderer Stelle erzählt. Resilienz, die wichtigste Eigenschaft beim Auswandern, das werde ich nicht wiederholen. Bin dann weiter von dort aus mit einem gelben Taxi, was ich vor dem Shoppingcenter angehalten habe, in die Innenstadt von Panama City rein. Der Taxifahrer ist nett gewesen, hatte schon befürchtet, dass der mich da irgendwie mit dem Reis verarschen möchte, weil es ja eben nicht Uber war, sondern Taxi vor der Straße. Und nee, hat er nicht gemacht. $15, das ist angemessen für diese Fahrt. Wollte ich ihm sogar noch ein paar Münzen Trinkgeld geben. Ich greife da in meine linke Hosentasche rein, gebe ihm die Münzen, er freut sich. Ich steige aus, trage die ganzen Taschen erstmal an den Rand des Gehweges. Und zum Glück habe ich mir so einen Reflex angewöhnt, dass wenn ich aus dem Haus gehe oder irgendwo aussteige, mir mit beiden Händen auf die Hosentaschen klopfe und stelle fest, ja, rechts Handy ist da, links Brieftasche ist nicht da. Scheiße, ich mache einen Hechtsprung auf die Straße vor das Auto, halt das gerade noch mal rechtzeitig an. Das losfahrende Taxi liegt da so halb auf der Motorhaube. Ja. Gucke ich nach, tatsächlich lag noch auf dem Rücksitz. Schwarze Lederbrieftasche auf schwarzem Ledersitz ist dann rausgefallen, wo ich die Münzen rausgeholt habe. Oh, das ging doch mal gut. Das wäre ja so ein Drama gewesen. Mit Originalausweisen drin, Originalkreditkarten drin. Ja, wenn du ein Taxi von Uber oder Bolt in Paraguay bestellst und was drin liegen lässt, rufst du einmal an, der kommt zurück. Bei einem gelben Taxi von der Straße, das siehst du nie wieder. Glück gehabt. Das hätte natürlich überall passieren können. Nicht nur, das hat jetzt nichts mit Panama zu tun. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Also vielleicht möchtest du dir das angewöhnen, dass du dir auch auf die Hosentaschen drauf klopfst, um dort nicht mal irgendetwas Wichtiges zu verlieren. Ich bin am Abend in das Londoner Pub. Nun, Londoner Pub, da hatte ich jetzt so ein britisches Pub im geistigen Auge. Das war dann eher eine Dönerbude. Aber trotzdem lecker. Für mich gab es dann einen libanesischen Brotsalat. Dazu zwei Bierchen. $26 für zwei Bier und einen Salat in der Dönerbude. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Preise in Deutschland entwickelt haben. Vielleicht sagst du, boah, das ist ja ein Schnapper. Da muss ich aber gleich vorbeikommen. Ich esse nie wieder irgendwas anderes. Aber für meine Verhältnisse ist das extrem teuer. $26, das sind schlecht gerundet 200.000 Paraguay-Guarani und dafür bekommst du das All-You-Can-Eat-Buffet im Ogaucho, im besten Restaurant des Landes. Damit kannst du ins Steakhouse gehen. Herrje, in der Taberna Española, da zahle ich keine 6 Euro für eine Flasche Rotwein im Restaurant. Und ja, also das ist dann schon wieder, hat mich wieder zurückerinnert an eine der Sachen, die ich an Panama ebenso überhaupt nicht mag, das Preisniveau. Ein grundsätzlicher Kritikpunkt von mir ist, dass Preis und Leistung auseinandergeht. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, für Qualität zu bezahlen. Wenn aber etwas teuer ist und nicht gut, habe ich damit sehr wohl ein Problem. Und das ist leider meine Erfahrung von Panama City. Wird aber nachher besser, in Boquete komme ich doch zu. Am Morgen laufe ich also durch die Stadt zur Metrostation, um zurück zum Flughafen zu fahren. Warum das Ganze? Einmal umsteigen und weiter zum Flughafen David und von dort aus nach Boquete ging halt nicht wegen der Uhrzeit. Deswegen musste die eine Nacht in Panama City sein. Und so wie ich dort durch die Innenstadt laufe, sehe ich, dass dort immer mehr Hochhäuser entstehen. Und ja, mag ja jetzt Menschen geben, die Hochhäuser ganz toll finden, die Hochhaus-Fan sind. Und wenn ich mir dort anschaue, wie die Häuser neben den Hochhäusern aussehen, dann sind das zum Teil richtig wundervolle. Und da läuft dann schon so ein kleines Tränchen die Wange runter, wenn man sich vorstellt, dass die ihre letzten schönen Kolonialhäuser wahrscheinlich abreißen für hässliche Betonklötze mit viel Glas. Es gibt ja immer noch das Casco Viejo. Dort ist Denkmalschutz, aber dort in der Innenstadt, da scheinen sie nicht die Probleme zu haben, alte Häuser wegzureißen. Denke ich mir jedenfalls, wenn man da jeden Tag vorbeigeht und das beobachtet, dann weiß man das vielleicht besser. Allgemein ist Panama City für mich sowas wie Frankfurt. Ich habe 1,5 Jahre in Frankfurt gelebt und ja, Frankfurt hat die Hochhäuser und teure Preise und gestresste Menschen und einen Flughafen mit einer guten Anbindung. Das war's. Ansonsten kann man über Frankfurt wenig Positives sagen, natürlich abgesehen davon, dass sie den besten Fußballverein der Welt haben. Und das hat mich dann daran auch wieder erinnert. Ist ein Ort, wo ich schnell reingehe, aber auch schnell wieder rausmäste. So fahre ich dann also mit den 3 unterschiedlichen Metrolinien zum Flughafen. Das muss man mehr oder weniger, weil je nach Uhrzeit kommst du im Berufsverkehr nämlich gar nicht voran. Und sehe mir dort Panama an durch die Scheiben der Metro. Also mit Sitzen ist da in der Regel nichts. Das sind so Metros, wo sie kaum Sitzplätze haben. Du stehst dort in der Regel, weil die wenigen Sitzplätze, die sind dann schon benachteiligten Personen vorbehalten. Benachteiligt? Ist das jetzt politisch korrekt gewesen? Also ich meine Menschen mit Behinderungen, mit Kleinkindern, schwangere Frauen, ältere Menschen. Ja, also Menschen, für die man, wenn man Charakter hat, seinen Platz eben gerne abgibt. Und so stehe ich in der Bahn und komme mir vor wie Gandalf im Auenland. Ich bin sicher, du kennst die Szene von Herr der Ringe, Teil 1, ganz am Anfang, wo dann eben so der große Gandalf zwischen den kleinen, was sind das, Halblinge? Oh, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Also zwischen den kleinen Menschen da drin ist. Ne? Und so komme ich mir dann eben vor. Der weiße Riese, umgeben von Menschen, die dann so 30, 40 Zentimeter kleiner sind als ich, Erwachsene, und die dann diesen quadratischen, kubikmeterartigen Körperbau haben. Hobbits hießen die, richtig? Ja. Also jetzt bitte nicht wertend verstehen. Ich sage ja nichts gegen den Charakter der Menschen. Im Gegenteil, ich habe bei dieser Reise habe ich keine unangenehmen Panamenius gesehen. Keinen einzigen. War die letzten Reisen auch anders. Diesmal habe ich nur angenehme Menschen gesehen, aber sie sehen halt komplett anders aus als wir. Das muss man doch sagen dürfen, ohne dass da wieder einer Rassismus, sonst irgendwas das sehen möchte, ist einfach ein Fakt. Und wenn jemand aus Deutschland auswandert, unter anderem auch aus dem Grund, wegen dem Stadtbild-Thema, dann wird er doch in Panama nicht heimisch. Wenn du komplett auffällst, wenn dich alle angucken, weil du komplett anders aussiehst als jeder von denen, dann ist das doch nicht das, wo du ankommst und sagst, oh ja, bin zu Hause, alles wie früher. Das ist so die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und das erste von zwei Aha-Erlebnissen. Ich schaue durch die Fenster nach draußen und sehe mir dort die Landschaft an. Ja, also wenn man die Skyline gut findet, dann findet man das vielleicht toll. Das hatten wir schon. Ansonsten diese kaputten Hütten, diese billigen Hütten, teilweise verfallen. Ich denke wieder an Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Ja, ich denke mir hier jedenfalls nicht. Ne? Aber gut. Komme dann irgendwann am Flughafen an. Ich habe einen Inlandsflug nach David. Das ist schneller und angenehmer, als dort die 8 Stunden über die Straße zu fahren. 8 Stunden, ja, so mit dem Bus. Kommt auch mal vor, dass da irgendwelche Demonstranten die Panamerika lahmlegen. Da kommst du nämlich gar nicht weiter. Und von dort aus mit 25 Euro Uber nach Boquete. Boquete ist die Rentnerhochburg für Amerikaner. Hat Vorteile, hat Nachteile. Es liegt auf dem Hochland. Und deswegen ist es dort jetzt erstmal ein angenehmes Klima. Das ist ja nur noch einer der Gründe, dass ich überhaupt in diesen Erdteil bin, um dort vor dem Hochsommer ein bisschen Abstand zu nehmen und dahin zu gehen, wo die Temperatur passt. Jetzt hat die Karibikregion so in etwa 5 Monate Trockenzeit und 7 Monate mehr oder weniger Regenzeit. Natürlich mit einem Übergang, dass das nicht von heute auf morgen ins Gegenteil verkehrt, ist klar. Von diesen 5 Monaten Regenzeit, oder ja, das ist ein klassischer Freudscher. Also von dieser Trockenzeit, wo ich jetzt da war, habe ich jetzt wenig gesehen, weil eigentlich hatte ich mit einer Ausnahme jeden Tag Regen, wo ich dort war. Allerdings leichter Regen, so ein Fisselregen hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Aber so blauer Himmel wäre dann irgendwie doch schöner gewesen. Es gibt in Boquete unheimlich viele Regenbögen. Durch diese Kombination, dass du immer irgendwie im Nieselregen bist, aber trotzdem kommt dann von irgendwo Sonne, ja, das hatte was. Und Helmut hatte recht. Die Restaurants dort sind wirklich fantastisch. Dadurch, dass die auf den amerikanischen Geschmack ausgelegt sind, gibt's dort recht große Portionen. Das finde ich schon mal sympathisch. Preise sind geringer als in der Hauptstadt. So ist mir das gesagt worden und so stimmt das auch. Und ja, sicherlich ist jetzt das Essen hier und da recht fettig. Und Hamburger und Jim's Grill und Barney's Grill und Williams Burger Studio und ach, und wie das alles heißt. Also man merkt schon, dass die Amerikaner dort ihre ganz eindeutigen Spuren hinterlassen. Gewohnt habe ich im Bayrou Hostel. Ich habe so um die $30 bezahlt pro Nacht. Es ist mit das günstigste dort in Boquete, gerade für die Hochsaison. Ich habe da aber auch nichts vermisst. Nette Gastgeberin und gute Lage. Ja, alles schön. Was macht man jetzt also in Boquete? Auch dort wieder die KI gefragt. 3 Tipps. Kaffeeplantage, Wandern zu Wasserfällen und den Vulkan hoch, wo man als einziger Ort der ganzen Erde Pazifik und Karibik gleichzeitig sehen kann. Okay, gehen wir das durch. Diese Sicht vom Vulkan hast du natürlich nur bei gutem Wetter. Wenn ich irgendwas in den 10 Tagen überhaupt nicht hatte, dann gutes Wetter. Und da musst du jetzt nicht einen Berg hochlatschen, dafür auch noch $99 bezahlen, dass du da oben im Nebel stehst und gar nichts siehst. Dann haben wir das Wandern zu Wasserfällen. Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe vor der Haustür die Wasserfälle von Iguazu im Dreiländereck Paraguay, Argentinien und Brasilien. Was soll ich mir denn da so eine kleine Wasserrinne angucken und dafür dahin latschen? Lohnt sich nicht. Kaffeeplantage, ja herrlich, habe ich gerade erst in Minca in Kolumbien gehabt und ich reise von dort aus weiter in die Kaffeezone in Zentralkolumbien, kann mir da nicht immer nur Kaffeeplantagen angucken. Ja gut, was bleibt dann eben noch? Nette Restaurants und ich habe dort ein fantastisches Brauhaus gefunden. Ist das jetzt die Stadt, in die man auswandern müsste? Geht man, wenn man da dauerhaft lebt, jeden Tag zu den Wasserfällen oder in die Kaffeeplantagen oder auf den Vulkan rauf? Also, das ist doch nichts zum dauerhaft dableiben, oder? Ja, also bin ich dann von einem schicken Restaurant zum nächsten und so jeden zweiten Tag in dieses leckere Brauhaus. Preislich fand ich Boquete okay. Ich hatte dort in so einer Telegram-Gruppe für Panara-Auswanderer hier und da mal was reingeschrieben, in der Hoffnung, dass jemand von denen in derselben Stadt ist. Und da kam dann zurück, boah, ganz schön teuer bei euch in Boquete. Und ja, ist halt immer die Frage, mit was du vergleichst. Also Boquete ist jetzt günstiger als Panama City. Ich war zuvor in Santa Marta, Kolumbien. Das war mittlerweile teurer. Ich habe allerdings auch erfahren, dass die ernsthaft in Santa Marta, Kolumbien in der Hochsaison, also um die Weihnachtszeit, andere Speisekarten in den Restaurants auslegen und das dann nachher wieder günstiger wird. Das habe ich auch noch nie gehört. Ne? Da habe ich also wirklich die Schockpreise in Santa Marta mitbekommen und fand im Vergleich Boquete schon wieder günstiger. Natürlich immer noch doppelt so teuer wie Paraguay. Und so ist es dann auch immer die Frage, mit was du vergleichst. In dieser Stadt ist in der Trockenzeit wohl richtig viel los. Also ich fand es jetzt angenehm, ich fand es jetzt nicht zu voll. Aber in den 7 Monaten Regenzeit ist dort tote Hose. Nehme ich mal so zur Kenntnis und glaube das. Damit zu meinem zweiten großen Aha-Erlebnis. Ich sitze also im Brauhaus, notgedrungen drinnen, weil draußen bei dem Regen, das war halt nichts. Und am Tisch neben mir saßen erst 2 Amerikaner und dann 2 Lehrer aus Bayern, 2 pensionierte Lehrer aus Bayern. Und ich habe mit allen 4, erst die einen beiden, dann die anderen beiden, habe ich jeweils eine knappe Stunde mich bestens unterhalten. Bestens. Und das habe ich richtig vermisst, weil ich kann mich mit Latinos nicht gut unterhalten. Ich dachte anfangs immer, das liegt an meinen Sprachkenntnissen. Aber nee, es liegt daran, dass Latinos in der Regel nicht den Horizont haben, dass sich da Themen ergeben, über die man so schön sprechen könnte. Und die Amerikaner, genauso wie die deutschen Reisenden, die haben was gesehen von der Welt. Die haben einen Horizont. Da kann man sich auch über politische Themen auf der Welt austauschen. Da kommt was zurück. Und da habe ich bemerkt, dass genau das mir immer wichtiger wird. Nach 5,5 Jahren Reise, da geht es mir nicht mehr darum, jetzt noch einen Wasserfall und noch einen Dschungel zu sehen. Das wiederholt sich alles. Man will auch mal irgendwo ankommen und man will Leute um sich herum haben, die auf Augenhöhe sind. Und genau deswegen bin ich auch glücklich, dass bei uns in Paraguay im Rettungsgarten der Wohnpark solche guten Fortschritte macht. Das ist jetzt noch bis Oktober, dann ist unser Riesenpartypool fertig, dann ist das Restaurant fertig. Ja, und wenn ich dann zurück nach Paraguay komme, dann werden auch schon die ersten Siedler ihre Häuser fertig haben, die Apartments stehen dann und das wird dann richtig, richtig gut. Freue ich mich ja schon drauf. Zu Amerikanern im Allgemeinen, da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt viele Leute, die sagen, Panama gefällt mir schon deswegen nicht, weil es so Amerikanerverseucht ist. Amerikaner verseucht, Zitat Ende. Das habe ich schon oft gehört, auch über Cartagena in Kolumbien. Dass überall, wo zu viele Amerikaner hinkommen, die schmeißen mit Dollar um sich, die machen die Preise kaputt, also treiben Preise nach oben, verhalten sich oftmals arrogant gegenüber den Einheimischen, weil die eben nicht bereit sind, die spanische Sprache zu lernen. Was dann dazu führt, dass die Einheimischen auf Westler dann allergisch reagieren und uns wiederum auch pauschal verurteilen, obwohl ein Deutscher jetzt kein Amerikaner ist und in der Regel auch kultursensibler ist. Ja, das ist die eine Seite. Ich persönlich finde Amerikaner insofern angenehm, weil es mit denen kurzweilig ist. Mit denen sitzt du mal eine Stunde nebeneinander und man grüßt und also man nickt mal rüber, man kommt leicht ins Gespräch, wenn man das möchte. Man hat oberflächliche Themen, Smalltalk, wie man so schön sagt, was dann auch für eine Stunde in Ordnung ist oder weniger. Und da wird jetzt keine so Verbindlichkeit aufgebaut, dass man da halt zur Familie gehört, ne, wie Latinos sich da schon so reinsteigern können und auf einmal solche Erwartungen an dich da sind. Ne, es ist einfach so zwischen Nähe und Distanz, finde ich, ist das ein recht angenehmes Mittelmaß. Also ich kann mich damit gut arrangieren. Ja, damit fasse ich zusammen. Boquete ist ein Städtchen, das kann man mal gesehen haben. Das ist nett. Wenn man es nicht gesehen hat, geht die Welt auch nicht unter. Wenn das jetzt das Beste war, was Panama zu bieten hat, dann bleibe ich dabei. Das ist kein Land, wo man unbedingt hin müsste. Das, was halt am meisten fehlt, das ist die stabile deutsche Community. Und genau das wird mir immer wichtiger, dass dort Menschen in meinem Umfeld sind, die so sind wie wir. Das braucht man, dass es eine Heimat wird. Und wie ich dort so in der Straßenbahn oder in der Metro gestanden habe, mir die Leute angeguckt habe, sage ich mir, nee, das wird nie eine Heimat werden. Und wo ich den Unterschied bemerkt habe, unterhalten mit westlichen Menschen und Unterhaltungsversuche mit Latinos, war mir auch wieder klar, nee, das ist keine Heimat. Das sind Länder mit einer netten Infrastruktur und netten Leuten. Jedoch für mich ist es wichtig, die deutsche Gemeinschaft um mich herum zu haben. Und deswegen bin ich nach wie vor am glücklichsten in Paraguay, dem Land mit dem höchsten prozentualen Anteil von Deutschsprachigen an der Gesamtbevölkerung. Diejenigen, die so völlig begeistert sind in Facebook von Panama, denen gönne ich das natürlich. Ich habe den Eindruck, die haben keinen Vergleich. Ich bin nach Panama gekommen, habe es mir angeschaut, habe mir gesagt, okay, naja, vergleichen wir mal, schauen wir mal andere Länder. Und ich habe viele andere Länder gefunden, die besser sind. Diejenigen, die angekommen sind und da geblieben sind, weil sie jetzt auch nach dem Lockdown gekommen sind und eben nicht durch dieses Einsperren so abgeschreckt worden, sind da einfach versackt und reden sich das im Nachgang schön. Das ist so meine Beobachtung. Aber jeder wie er möchte. Komme zurück zu meinem Eingangsplädoyer. Panama ist kein schlechtes Land. Es sind keine schlechten Menschen. Es ist nicht sauteuer. Es ist einfach im Mittelfeld. Es hat ein mittleres Preisniveau. Es hat ein mittleres Sicherheitslevel. Es ist im kontinentalen Vergleich einfach ein ganz gesundes Mittelfeld. Oh, wie mittelmäßig ist Panama.
So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pura Vida. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de